Gut, dann gehen wir mal los. Ich schaue in entspannte Gesichter, das ist schön. Das freut mich. Wir haben letztes Mal mit Kapitel 4 angefangen. Da geht es um so gewisse Klassifikationsresultate im Zusammenhang mit der Darreichungsform der Gruppen als Permutationsgruppen mit irgendwelchen Eigenschaften. Und wir haben uns nochmal, für viele war das jetzt wahrscheinlich schon das 10. Mal, klar gemacht, warum die großen allgemeinen Gruppen einfach sind. Und da haben wir aufgehört. Das war das Ende des letzten Mals, wenn ich mich recht entsinne. Denn dann habe ich gesagt, jetzt kommt was Neues, jetzt wiederholen wir nochmal ein bisschen was zum Thema Auflösbarkeit und dann kommen noch mehr solche Resultate. Stichwort Auflösbarkeit. Vielleicht erinnern wir uns kurz. Vorne ist jetzt Licht. Wenn da irgendwo noch Licht gewünscht wird, dann bitte einfach Bescheid sagen. Es gibt multiple Schalter. So, wie war es denn nochmal? Alle hier wissen im Prinzip Bescheid, glaube ich. Wir wiederholen das nur kurz und gehen so verschiedene Charakterisierungen für Auflösbarkeit durch, damit wir das nochmal vor Augen haben. Und auch ein paar Eigenschaften. Dann kann ich mir später immer sagen, ja, klar, Auflösbarkeit. Wie war das nochmal? Wie kann man Auflösbarkeit charakterisieren? Und ich rede natürlich nur über endliche Gruppen.
Jede Untergruppe bis auf die triviale Gruppe ist ungleich zu ihrer Kommutatorgruppe.
Genau. Das habe ich damals als Definition genommen oder nehme ich meistens als Definition. Und dann gucken wir gleich mal, was wir noch so für Charakterisierungen haben. Dass die Kommutatorgruppe echt kleiner wird. Okay. Und was haben wir da noch so für andere Möglichkeiten, Auflösbarkeit zu sehen? Ja.
Es gibt eine Subnormalreihe, sodass die Verkaufung haben.
Genau, das heißt, die schreibe ich dann so, dass ich da immer so Normalteilerzeichen mache. Und bei Subnormalreihe denken wir mit, dass es immer nur heißt, dass man im nächsten Normal ist und man ist nicht notwendigerweise in weiteren Untergruppen in der Kette normal. Also haben wir einfach sowas. 0, 1, bla bla bla. Und dann kommen wir bei Großgruppe G an. Wir haben also so Untergruppen von G, die ineinander liegen und wo immer die nächst kleinere normal ist in der nächsten, sodass man einmal Faktorgruppen bilden kann. Und wie Christoph gerade gesagt hat, kann man dann Auflösbarkeit daran sehen, dass man eine solche Subnormalreihe findet mit der Eigenschaft, dass die ganzen Faktorgruppen abelisch sind. Okay. Und dann kann man noch Spielarten davon machen, aber ich glaube, mir reicht das so. Denn bei so unseren gängigen Freunden, da kann man das sehen. Nehmen wir zum Beispiel wir fangen mal ganz unten an mit der niedlichen, abelsche Gruppen sind, und das kann man an dieser Charakterisierung sehr gut sehen, automatisch auflösbar. Kann man an beiden gut sehen, oder? Hier sagt man einfach, man nimmt die Subnormalreihe 1 ganze Gruppe und die Faktorgruppe ist abelsch, wenn die Gruppe abelsch ist, also ist man fertig. Aber die andere Charakterisierung ist eigentlich auch gut. Denn bei abelschen Gruppen sind ja die Kommutatorgruppen 1. Und das heißt, hier sieht man es wirklich auf beide Arten sehr schnell. Nilpotente Gruppen sind auch auflösbar. Und jetzt kommt eine, die weder das eine noch das andere ist, aber auch auflösbar. Nämlich die sind 3. Und die ist noch so klein und niedlich, dass wir uns alle nicht trivialen Untergruppen angucken können und immer nachgucken können. Ach, wie süß, die sind ja sogar alle abelsch. So sind ihre kleinen Gruppen ja auch nur 2 oder 3. Und dann sieht man das damit. Oder man schreibt jetzt so eine Subnormalreihe hin. Wie könnte die bei so einem 3 aussehen? Oder na, wie muss die bei so einem 3 aussehen? Da haben wir nicht so viele Optionen.
Ja, halt alle 3 in der Mitte.
Genau, alle 3 in der Mitte. Also meinen wir irgendwie 5, 3, 3, 1 und dann haben wir hier eine 3, die ist zyklisch, also abelisch, das reicht. Und dann haben wir hier, was von den 2, gleiches Argument. Und jetzt habe ich mich verklappert und wollte schon ein Argument benutzen, das man sehr schön verwenden kann, um bei größeren Gruppen, bei denen man vielleicht Untergruppen und Faktorgruppen ein bisschen kennt, zu zeigen, dass die auflösbar sind, indem man nämlich einen Normalteiler findet, der auflösbar ist und der eine auflösbare Faktorgruppe hat. Und das rutschte mir gerade so halb raus. Denn hier unten habe ich jetzt einen Normalteiler, der offensichtlich auflösbar ist, und ich habe eine Faktorgruppe, die offensichtlich auflösbar ist. Und so kann ich das auch sehen, aber wir sind auch direkt bei der Definition. Und ich habe jetzt was gemalt, was ich bestimmt noch häufiger malen werde. In dieser Vorlesung? Ja, vielleicht. Nämlich, dass ich so Gruppen so ineinander liegend irgendwie. Hinmale und dann mit Indizes irgendwie was klar mache oder irgendwas dran schreibe oder so. Für die Leute, die Untergruppenverbände machen, das ist genau dasselbe, was man mit diesen Hasse-Diagramm macht bei den Untergruppenverbänden. Damit bin ich aufgewachsen. Ich bin nicht mit Gruppeneiern aufgewachsen, sondern mit solchen Hasse-Diagrammen. Gucken wir uns noch Sym4 an, dann machen wir automatisch Alt4 mit, denn wir sehen jetzt ja mit diesem ganzen Gedöns, dass sich das auf Untergruppen und Faktorgruppen überträgt. Also machen wir Sym4, vielleicht auch wieder mit so einem Diagramm. Ich fange einfach mal an, aber jetzt male ich da drunter irgendwie Zeug. Das heißt, ich male die Reihe nicht so waagrecht hin, sondern senkrecht und los geht's. Oh, und da möchte ich auch gleich noch was wiederholen, was ich später brauche in einem Weiß. Also erstmal hier so ein paar Untergruppen, sodass man wieder sehen kann, dass die Faktoren jeweils anders sind. Los geht's, ne?
Ja, die erste wäre wieder die Alt4, oder?
Genau, die muss man nicht nehmen, aber die kann man nehmen. Da haben wir wieder die X2, prima, dann sind wir schon ein bisschen kleiner. Wie geht's weiter?
V4.
Warum nicht? Genau, dann bin ich V4. Das ist ein Normalteiler ja sogar von Version 4. Das heißt, das können wir prima nehmen, haben Index 3. Und dann kann man aufhören, weil die V4 selber schon arbisch ist. So, es sagt ja niemand, dass man diese Reihe möglichst fein machen muss, sondern man kann ja ruhig, wenn man zwischendurch ein großes arbisches Stückchen hat, das einfach benutzen. Okay, das heißt, da hören wir dann einfach auf. Und jetzt möchte ich auf die Faktorgruppe hinaus. Sym4 modulo V4. Wo ist uns diese Faktorgruppe isomorph? Das brauchen wir später, deswegen möchte ich das wiederholen. Was für eine Struktur hat die Faktorgruppe wieder?
Es ist eine Sym3.
Genau. Es ist eine Gruppe der Ordnung 6, da haben wir nur 2 Möglichkeiten, zyklisch oder isomorph zu Sym3. Und am Nicht-Abelsch-Sein dieser Faktorgruppe kann man erkennen, dass das dann Sym3 sein muss. Und das brauchen wir. Was möchte ich zum Thema Auflösbarkeit noch wiederholen? Ja, bei den symmetrischen und alternierenden Gruppen ist da jetzt Feierabend. Alt 5 und Sym 5 und so weiter aufwärts sind dann nicht mehr auflösbar. Auflösbarkeit vererbt sich auf Untergruppen, Faktorgruppen, bla bla bla. Wir haben dieses Kriterium mit den Normalteilern, das habe ich erst erwähnt. Und dann vielleicht noch so ein paar Eigenschaften. Was war das nochmal mit der Fitting-Gruppe bei auflösbaren Gruppen? Da war was besonders. Wer erinnert sich? Eine halbe Hand, ja?
Ja, also der Fitting-Gruppe ist ja quasi die gemeinte Fitting-Gruppe ist ja gleich, und dann ist ja quasi der Zentralisator davon in der Gruppe wieder enthalten.
Richtig, genau. Damit fing es auch an. Also, wenn ich mich recht entsinne, dann ist die Fitting-Gruppe deutlich älter als die verallgemeinerte, und dann war auch schon bekannt, dass in auflösbaren Gruppen die einen Zentralisator enthält, und dann war eben der Witz, und das ist das Verdienst von Bender, auch in allgemeinen Gruppen, die nicht unbedingt auflösbar sind, ein Analogon zu finden. Also eine Gruppe zu finden, die sich so verhält, wie man das vorher von der Fitting-Gruppe kannte, jedenfalls mit dieser schönen Eigenschaft, dass die also auch irgendwie die Struktur der Gruppe kontrollieren. Und jetzt höre ich auf. Der Zentralisator liegt da drin, das ist nicht einfach das Zentrum. Wenn die auflösbar ist, der Fitting-Gruppe. Zur Erinnerung, die Fitting-Gruppe ist der große nilpotente Normalteiler. Und dann habe ich hier noch was, und das brauchen wir auf jeden Fall nachher auch. Wie sehen minimale Normalteiler von auflösbaren Gruppen aus? Da hatten wir auch was zu gemacht. Wir haben uns Minimal- und Normalteile allgemein angeguckt. Da gab es verschiedene Möglichkeiten. Und bei auflösbaren Gruppen kommt aber nur eine machen.
Ja, sind halt elementarisch.
Genau. Genau, wir sind elementarisch. Das heißt, da findet man irgendeine Primzahl P, der das eine elementarische P-Gruppe ist. Und das schreiben wir auch nochmal hin. Minimal- und Normalteile auflösbar. Und da schreibe ich jetzt keine Primzahl zu, sondern ich verlasse mich darauf, dass wir jetzt mitdenken. Das heißt, es gibt eine Primzahl P, sodass die eine elementarische P-Gruppe sind. Alles klar, ich glaube, das war das Wesentliche, was ich zum Thema Auflösbarkeit wiederholen wollte. Und jetzt beweisen wir nämlich ein Resultat über auflösbare hochtransitive Permutationsgruppen. Das ist Satz 4.2. Ich mache alles falsch, ne? Die Sätze sollen. Ich tausche heute einfach. So, sagt mir jemand, dass wir uns da festlegen müssen. Wir nehmen eine auflösbare K-fach transitive Permutationsgruppe. K sind natürliche Zahlen. 2K ist N, P, eine und B. Eine K-fach-transitive auflösbare, und das ist wichtig, auflösbare Permutationsgruppe auf Omega. Steht jetzt alles, mal gucken. KSN gegen K-fach-transitive auflösbare auf Omega. Jetzt habe ich alles. Dann können wir sehen, dass das K nicht so besonders groß sein kann. Das ist höchstens 4. Und wenn es genau 4 ist, dann können wir auch sagen, dass dann G schon die Sym 4 sein muss. So, das beweisen wir. Und dann mache ich jetzt noch einen Kommentar, den ich aber nicht beweise. Der ist nochmal eine ganze Ecke aufwendiger. Wenn es am Ende der Vorlesungszeit langweilig wird, dann können wir nochmal gucken. Wie war das? Genau, wenn K gleich 3 ist, dann kann man auch sagen, was los ist, denn dann ist G Sym 3 oder Sym 4. Irgendwas nicht so gut lesbar ist wegen dieser Streifen. Ich sehe ein Fragezeichen. Was ist das Fragezeichen? Okay. Einverstanden. Dann, ja. Gucken wir mal. Wir könnten ja einfach mal, ja doch, das war schon vorher. Dann nehmen wir doch einfach mal an, dass k größer gleich 5 sei. Angenommen, das sei falsch. Und es sei k mindestens 5, dann benutzen wir die Auflösbarkeit. Also ich erzähle kurz, was die Strategie ist. Wir benutzen die Auflösbarkeit und die Tatsache, dass, naja, wenn k mindestens 5 ist und die Gruppe nicht auf langweilige Art so hochtransitiv ist, nämlich weil es einfach nicht genug gibt, dann hat Omega jetzt mindestens 5 Elemente, die Gruppe dementsprechend auch, dann ist sie also nicht trivial und auflösbar und hat deswegen auch einen nicht trivialen minimalen Normalteil. Den kann ich mir dann hernehmen, zu dem gehört irgendeine Primzahl. Und dann wird die Strategie sein, diese hohe Transitivität zu benutzen, um Informationen über den Normalteiler zu finden. Und das sind Argumente, die wir teilweise schon gesehen haben, beim Beweis für die Einfachheit der großen alternierenden Gruppen. Das Es war genau dasselbe. Da hatten wir auch einen Normalteiler und wir hatten hohe Transitivität. Und dann konnten wir über diesen Normalteiler ganz viel rausfinden und beschränken, wie groß der überhaupt sein kann. Das ist hier eine sehr ähnliche Strategie. Ideen wie letzte Woche. Die hohe Transitivität, wir haben ja jetzt K ist mindestens 5, die Gruppe ist also mindestens 5-fach transitiv und insbesondere mindestens 2-fach transitiv und wir wissen, dass aus 2-facher Transitivität Primitivität folgt. Und wir wissen bei Primitivität dann einerseits, dass die Punktstabilisatoren maximale Untergruppen sind und andererseits wissen wir dann auch etwas über Normalteiler. Die sind nämlich dann, sobald sie nicht trivial sind, transitiv. Also sollte ich hier schreiben, nicht trivial elementar. Muss ich irgendwie noch die Lemmata dahin sortieren? Die Primitivität bei Lemma 3.8. Und N transitiv. Das war Lemma 3.9. Und jetzt wird es interessant. Denn N ist transitiv und abelsch. Und wir gucken jetzt mal, was das mit der Gruppe macht. So, transitiv zu sein bedeutet ja insbesondere, dass in der Gruppe alle Punktstabilisatoren konjugiert sind. Denn ich komme ja von einem Punktstabilisator zu einem anderen, indem ich einfach die Punkte abbilde und dann entsprechend die Konjugation in der Gruppe mache. Und bei Transitivität komme ich von jedem zu jedem. Und das passiert aber per Konjugation. In einer abelschen Gruppe passiert bei Konjugation nicht so viel. Das ist also jetzt seltsam. Die Gruppe ist abelsch und transitiv und daraus folgt, dass alle Punktstabilisatoren gleich sind. Sie sind konjugiert, aber Konjugation macht ja innerhalb der Gruppe nichts. Und deswegen sind sie alle gleich. Ich meine jetzt nur Punktstabilisatoren innerhalb von N und die sind innerhalb von N konjugiert, weil N transitiv wirkt. Und das Abelschsein bedeutet dann, dass die einerseits alle konjugiert sind, aber sich andererseits bei Konjugation nicht bewegen und deswegen sind sie gleich. Sodass für alle, ich sage mal Alpha-Beta aus Omega folgt, der Stabilisator in N von Alpha ist dasselbe wie der Stabilisator in N von Beta. Jetzt habe ich da also so eine Untergruppe von N, die einfach alle Punkte in Omega festlässt. Das ist in der Permutationsgruppe nicht so gut, die wirkt ja treu. Die einzige Untergruppe, die alles festlassen darf, ist die triviale Untergruppe. Wir haben also gezeigt, dass in N alle Punktstabilisatoren trivial sind. Und zusammen mit der Transitivität können wir dann schlussfolgern, dass N regulär wird. Thank you. fassen wir nochmal zusammen. Wir haben die Auflösbarkeit benutzt, um einen minimalen Normalteiler zu finden, der eine nicht-triviale elementarische P-Gruppe ist. Dann haben wir das Adischsein zusammen mit der hohen Transitivität benutzt, um zu zeigen, dass dieser Normalteiler regulär wirkt. Und dann kann man ja irgendwie wissen, sich erinnern oder nochmal gucken mit bahnhängiger Stabilisatorindex. Jetzt sieht man, dass N genauso viele Elemente hat wie Omega. Das sind schon mal mindestens 5. Auch das kennen wir schon. Das haben wir auch letztes Mal benutzt. Wir hatten da so einen Normalteiler. Dann haben wir noch beschränkt, was die Primzahl sein kann. Und dann konnten wir mal sagen, ja, jetzt ist die Anzahl der Elemente mindestens das und es ist eine P-Potenz, also es ist mindestens das. Und dann haben wir da immer Elemente hergenommen und die hohe Transitivität benutzt und dann irgendwie umgerechnet. Das ist jetzt genau dasselbe. Wir können also den gleichen Trick machen wie letzte Woche und sehen, dass die Primzahl 2 sein muss. Da schreibe ich jetzt nur kurz was hin. Denn die Idee ist wirklich genau die gleiche wie letztes Mal. Wir haben ja dieses Lemma 3,4, was uns sagt, dass Punktstabilisatoren in G auf N oder 1 per Konjugation genauso wirken, wie sie auf der Menge Omega wirken, wenn man den stabilisierten Punkt rausnimmt. Und bei mindestens 5-facher Transitivität haben wir ja dann, wenn man einen Punkt rausnimmt, immer noch mindestens 4-fache Transitivität, sodass jetzt also die Punktstabilisatoren per Konjugation auf N ohne 1 mindestens 4-fach transitiv wirken. Wir werden gleich sehen, wir brauchen erstmal nur 2-fach. Aber auf jeden Fall haben wir wieder genau diese hohe Transitivität, die wir auch letzte Woche schon ständig benutzt haben. Schon so hoch transitiv wirkt per Konjugation dann auch die ganze Gruppe, deswegen ignoriere ich dann später einmal den Punkt. Und jetzt kommt das, was wir schon haben. Regel 2, denn sonst wählen wir einfach wieder so Elemente x1, x2, xn, x1, sodass die verschieden sind und verschieden von den jeweiligen Inversen. Und dann nehmen wir uns ein GFG, so dass man da halt wieder so abbildet, wie das nicht geht. Haben. N ist groß genug, dass wir dort Elemente finden können, 2 verschiedene, die verschieden sind und auch noch so, dass, wenn P ungerade ist, das eine auch noch verschieden ist vom Inversen des anderen. Da muss man dann auch noch aufpassen, ja, dann bildet man halt ab. Das geht, man braucht nur 2-fache Transitivität, wenn man das eine festlassen will und das Inverse davon auch das andere abbilden will. Und dann sieht man, dass das nicht geht, denn wenn x1 festgelassen wird, dann muss das Inverse auch festgelassen werden, weil Konjugation sich mit Invertierung verträgt und das geht nicht, wenn x1 und das Inverse von x2 verschieden sind. Dementsprechend ist N jetzt eine elementarische 2-Gruppe und hat mindestens 5 Elemente, also mindestens 8. Und dann können wir wieder den gleichen Trick machen wie letzte Woche, wo wir uns nämlich so eine V4 hernehmen, die 3 Dimensionen da drin und dann die irgendwie geschickt abbilden, also irgendwie aufeinander und dann noch irgendwas raus. Außerhalb der V4. Die mache ich also auch nur kurz. Im Bereich von Sachen. dann das größer gleich 8 aus Ordnung von n größer gleich 8 einlegen. Stichwort V4 wählen. Von der Annahme her, dass k mindestens 5 ist, sodass wir jetzt alle schon gezeigt haben, dass k höchstens 4 ist. Das war die erste Aussage im Satz. Die haben wir jetzt schon. Ich möchte euch mal das hier mal kurz hin als Infokasse für uns zum Erinnern später. Elemente, weil ja alles, was wir vorher gemacht haben, immer noch stimmt. Wir haben immer noch mindestens zweifache Transitivität, also Primitivität, also haben wir immer noch alle Aussagen über n bis hierhin. Dass p gleich 2 ist, das funktionierte alles unabhängig davon, dass k mindestens 5 war. Da musste k nur mindestens 3 sein sogar. Das heißt, das sammeln wir jetzt nochmal kurz. Möchte. Und jetzt gucken wir mal. Naja, wenn n jetzt größer wäre, also mehr als 4 Elemente hätte und mindestens 8, könnten wir, weil wir ja bei k gleich 4 immer noch dreifache Transitivität haben, von den Punktstabilisatoren auf n ohne 1 per Konjugation, sodass man also immer noch den Trick mit den drei Involutionen machen könnte. Das würde immer noch funktionieren jetzt, wenn n mindestens 8 Elemente hätte. So, nochmal kurz erinnern, wie das ging. Die Idee war ja, dass dann so eine Untergruppe der Ordnung 4 genug Raum lässt, damit es außerhalb noch Elemente gibt und dann kann man sich die Elemente in dieser elementarischen Gruppe der Ordnung 4 schnappen. Und kann eben 3 ganz gezielt abbilden, so dass irgendwas draußen landet, aber dass sich das dann mit der Multiplikation der Involution nicht verträgt. Das haben wir letzte Woche gesehen. Das ging nur davon ab, dass man noch dreifach transitiv ist und dass das n eben zu groß war. Das bedeutet also, dass wenn k gleich 4 ist, wir immer noch genauso argumentieren können, wenn n zu groß ist und das beschränkt jetzt die Ordnung von n durch 4. Und gleichzeitig ist sie mindestens 4, also ist sie genau 4. Immer noch dreifach transitiv auf n ohne 1 wird per Konjugation. Folgt wieder, dass n schon mal einen Normalteiler gefunden. Der regulär wirkt. Wir sind jetzt also plötzlich in bekannten Gefilden. Wir haben diesen Normalteiler der Ordnung 4. Omega hat jetzt auch 4 Elemente. G ist eine Permutationsgruppe darauf, also auf einer 4-elementigen Menge, wirkt insbesondere treu, ist also isomorph zu einer Untergruppe von Syn 4. Und gleichzeitig haben wir hier diesen Normalteiler mit 4 Elementen, der irgendwie so aussehen könnte wie eine V4. Wenn wir jetzt noch zeigen, dass die Faktorgruppe isomorph zu Syn 3 ist, sind wir fertig. Dann haben wir gezeigt, dass G isomorph zu Syn 4 ist. Okay, wie kriegen wir was über die Faktorgruppe raus? Ja, wir können ja mal gucken, was die Elemente außerhalb des Normalteilers jetzt noch so machen. Denn wir haben diese dreifach transitive Wirkung auf der Menge dieser drei Involutionen. Heißt also, ich kann diese drei Involutionen wirklich in jeder mit allen denkbaren Möglichkeiten abbilden. Ich kann eine festlassen, also ich kann gar nichts machen, klar. Ich kann eine festlassen und zwei vertauschen und dann egal welche zwei. Ich kann also wirken wie jede von den drei Transpositionen aus der Syn 3. Ich kann die aber auch alle drei zyklisch vertauschen, einmal in die eine Richtung, einmal in die andere, sodass ich also auch wirken kann wie die beiden drei Zyklen aus der Syn 3. All das liefert uns diese dreifache Transitivität. All diese Möglichkeiten müssen per Konjugation realisiert werden und diese Konjugation muss natürlich von Elementen außerhalb von N gemacht werden, denn N ist Arbeit. Sodass wir also jetzt sehen, dass die Faktorgruppe G Modul N tatsächlich isomorph zu Syn 3 ist. Und dann haben wir alles. Für alle, okay. Erstmal können wir ja sagen, ich schreibe es direkt hin. Für alle, ich sage mal, X aus. Nee, ist nicht schön. Für alle Sigma aus 3 existiert ein G in G und natürlich dann außerhalb von N, schreibe ich gleich nochmal dazu, so, dass. Nee, ich schreibe es nicht dazu, denn ich will ja auch für die Identität wirken können und dann will ich mir einfach erlauben, mein Element aus N dafür zu nehmen. Für all diese Dinge existiert ein G aus G, genau, brauche ich auch, ein G aus G so, dass G per Konjugation auf N 1 genau so ordiniert wie Sigma auf der Länge 1, 2, 3. Und mehr kann ich da nicht bewirken. Und was wir dann noch brauchen, ist, dass. Was brauchen wir da jetzt noch? Dass der Zentralisator N selber ist. Wir haben jetzt mit irgendeinem minimalen Normalteiler angefangen. Es gibt also nur diesen einen. Der ist jetzt schon die ganze Fittinggruppe. Die enthält ihren Zentralisator. Und dementsprechend, also ich habe gerade kurz überlegt, ob es sein könnte, dass man jetzt einfach neben N noch andere Normalteiler findet für andere Primzahlen, die dann alle eben hier trivial wirken würden. Und dann könnte die ganze Gruppe G noch wesentlich größer sein. Aber das passiert nicht. Aus verschiedenen Gründen. Man kann einmal gucken, dass G jetzt ja eine Untergruppe von Syn 4 ist. So, oder man macht sich klar, dass zusammen mit der Auflösbarkeit und allem, was wir jetzt schon über N herausgefunden haben, wir sehen, dass das nur einmal passieren kann. Es gibt einfach keine anderen minimalen Normalteiler. Also, was soll ich denn gerade hinschreiben? Also ist die Faktorgruppe G von N isomorph zu Syn 3. Ach stimmt, man hätte auch einfach argumentieren können, dass die isomorph zu einer Untergruppe von Syn 3 ist und dass es nur darum geht zu sehen, ob es alles ist. So kann man es auch machen. Sehr viele Möglichkeiten. Und damit ist die ganze Gruppe isomorph zu Syn 4. Gut, das war alles, was wir behauptet haben. Und Da habe ich jetzt auch, glaube ich, keinen Kommentar mehr zu. Nee, der nächste Satz ist anders. Ich wische mal ein bisschen. Der nächste Satz ist allgemeiner. Da haben wir keine auflösbare Gruppe im Allgemeinen. Dafür haben wir aber hohe, scharfe Transitivität. Das sind alles so klassische Resultate, die aus so einem Kontext kommen, als man sich für Klassifikationen gewisser Gruppen interessiert hat, nach dem Motto, wenn eine Permutationsgruppe das und das und das tut, so und so, die und die Transitivität, das und das über die Homeschrittsektoren, dann ist es eine Gruppe, die wir schon kennen. So im besten Fall. Oder manchmal hat man so auch neue Gruppen gefunden, wenn man gesagt hat, dann ist es eine von diesen, die wir schon kennen. Oder ist es diese neue Gruppe oder diese neue Serie. Und das, was wir jetzt machen als nächstes, das ist interessant im Zusammenhang mit den Methylgruppen. Die haben nämlich eine sehr hohe Transitivität in ihrer natürlichen Wirkung. Das brauchen wir ja gar nicht mehr. Kann ich das vielleicht auch wischen, wenn ich darf? Oder darf ich jetzt einmal alles wischen? Ja, darf ich schon? Der Satz ist eigentlich sehr bekannt. Das ist so ein Satz von Jean-Jean. Ich habe den als Studentin nicht gesehen, tatsächlich. Und habe gedacht, Mensch, super Gelegenheit, dass ich mir den Satz mal angucke und mal angucke, wie der bewiesen wird. Die Beweisidee, also das, was ich mache, basiert auf einem Beweis aus einem Buch, wo wiederum gesagt wird, dass die Beweisidee so von Jacques Tietz kommt. Und ich modifiziere das aber noch ein bisschen. Das heißt, das ist jetzt so ein Mischmasch aus verschiedenen Ideen. Und der Satz geht so. Variation nach Tietz. Jedenfalls, soweit ich weiß. Okay. Hier ist jetzt eine scharf k-fach-transitive Permutationsgruppe. Vielleicht kann ich mal andere sein. A und N, natürliche Zahlen. Omega soll N-Elemente haben. Scharf k-fach transitiv sein auf Omega und eine Permutationsgruppe. Wir haben also wieder treue Wirkung. Ach so, ja, dann soll k noch mindestens 4 sein. Und dann kann man genau sagen, was los ist. Es könnte sein, dass G einfach eine symmetrische oder alternierende Gruppe ist. Wenn die groß genug sind, dann fallen die in diesen, also dann sind die sehr, sehr transitiv. Und dann an der Grenze auch scharf transitiv. Ich glaube aber, dass vielleicht 1, 2, 3 Spezies sehen, wo die Reise hingeht. Es könnte nämlich sein, dass n gleich 11 ist und k gleich 4. also eine scharf vierfach transitive Gruppe auf einer Menge mit 11 Elementen. Oder das Ganze funktioniert auch fünffach scharf transitiv auf einer Menge mit 12 Elementen. Okay. Ja, da. Das fühlt sich jetzt ganz anders an als der Satz vorher. Für mich jedenfalls. Ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen elementar rumargumentieren. Dann kommt sowas wie Fixpunkte. Da fühlt sich das dann für mich ein bisschen an wie argumentierende Fixität. Und ja, irgendwie so Zählen. Bahnlängen und dann irgendwie hier ein paar Punkte und da ein paar Punkte und irgendwas abschätzen. So, so würde ich den. Die Geschmacksrichtung dieses Beweises beschreiben. Okay. Omegas N, das ist eine Permutationsgruppe, die wirkt also treu. Dann nehmen wir uns E mal direkt als Untergruppe von der Sym N her. Irgendwo habe ich nicht hingeschrieben, dass. Doch, da. Omega hat N Element, genau. Wir dürfen annehmen, dass I funktionell ist. Das macht es ein bisschen einfacher, wenn wir über Untergruppen reden oder wenn wir Elemente zählen oder so. Und wir machen tatsächlich jetzt Induktion über K. Wir haben hier ja die Voraussetzung K mindestens 4 und dann behaupten wir irgendwas für alle K. Und wir fangen einfach an bei K gleich 4. Und beweisen es von uns. Das heißt, dass wir bei K gleich 4 beginnen. Das zieht sich jetzt auch durchaus ein bisschen. Ich muss gleich mal gucken, ob ich irgendwo so eine Box mit Infos machen kann, damit wir den Faden nicht verlieren. So. Genau. Erstes Zählargument. Vielleicht sollte das tatsächlich auch schon in die Box. Weil es eine Idee ist, die uns jetzt am Freitag gibt. Bahnlänge gleich Stabilisatorindex sagt uns doch was. Richtig? Die Gruppe ist transitiv, die ist ja sogar relativ hochtransitiv. Insbesondere ist sie transitiv. Das heißt, wir haben nur eine Bahn, das ist ganz Omega. Und das heißt, dass die Mächtigkeit von Omega dasselbe ist wie der Index eines Grundstabilisators in G und die Mächtigkeit von Omega ist N. Also haben wir jetzt da so einen Faktor in der Gruppenordnung, nämlich N. Das ist immer so. Bei transitiver Wirkung hat man immer die Mächtigkeit der Menge als Faktor in der Gruppenordnung. Hallo. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal Bahnlänge der Stabilisator als N Teil. Oder tatsächlich noch, ich mache es noch besser. Wenn ich einen Einpunktstabilisator nehme, dann bekomme ich, dass der Index genau n ist. So, jetzt möchte ich den Einpunktstabilisator festhalten und möchte einen weiteren Punkt stabilisieren und kann genauso argumentieren, weil wir ja hohe Transitivität haben, mindestens doppelt. Heißt also, wenn ich ein Element wenn ich mir den Punktstabilisator angucke, die Alpha, dann wirkt der auf der restlichen Menge der Punkte, wenn ich Alpha rausgenommen habe, immer noch transitiv, sodass ich da genauso argumentieren kann und bekomme dann, dass diese neue Menge der Mächtigkeit n-1 sich so verhält wie vorher Omega. Und dann bekomme ich, dass der Index eines Zweipunktstabilisators im Einpunktstabilisator n-1 ist. So, und ich mache mal so Notizen. Hier haben wir die Transitivität benutzt. Ersten Argument, im zweiten Argument die zweite Transitivität. Und es ist aber noch ein bisschen was übrig, oder? Denn K ist doch nach Voraussetzung mindestens 4. Hier ist es genau 4. Und jetzt kann ich also weitermachen und kann dreifache Transitivität benutzen für drei Punktstabilisatoren. Dann kriege ich noch einen Faktor. Ich schreibe einfach, dass alle Punkte, die ich benutze, aus Omega kommen. Alpha, Beta, Alpha, aus Omega. Und ich schreibe gleich eine kondensierte Form dahin auch ordentlich. Eine kondensierte Form davon ordentlich in den Beweis. Aber erst will ich diese Argumente einmal langsam durchgehen, denn ich habe ein bisschen gebraucht. So, man muss einmal kurz wirklich genau hinschauen. Die Dreipunktstabilität. Was passiert? Wir gucken in den Zweipunktstabilisator und schauen uns da drin einen Dreipunktstabilisator an. Gleiches Argument. Wir sind immer noch transitiv, also kriegen wir den Faktor n minus 2 da. So, K ist 4. Vierfache Transitivität. Juhu, nochmal. So, jetzt fixiere ich 4 Punkte. Die Menge, auf der ich wirke, hat n minus 3 Elemente. Und jetzt habe ich insgesamt schon 4 Zahlen gefunden, die alle die Gruppenordnung teilen. N, n-1, n-2, n-3. Und die Frage ist, ob das jetzt noch irgendwie weitergeht. In der Voraussetzung steht ja scharf. Was heißt nochmal scharf, K-fach transitiv zu sein? Ah. Na? Atle.
Na, dass es nur genau ein Element gibt, das sozusagen jeweils 4 verschiedene Punkte auf 4 andere verschiedene Punkte abbildet.
Genau, wir sind jetzt bei K gleich 4, also vielen Dank. Scharf vierfach transitiv zu sein, heißt, dass man nur auf genau eine Weise so vier Tupel von Punkten auf einen Viertupel von Punkten bewegen kann. Und insbesondere sind dann die Vierpunktstabilisatoren trivial. Wir sind also hier am Ende unseres Arguments angekommen. Dieser Vierpunktstabilisator hier ist trivial. Und das heißt, dass wir jetzt quasi zurückrechnen können. Diese Ordnung hier, Ordnung des Dreipunktstabilisators, ist n minus 3. Und dann kommen da halt noch weitere Faktoren dazu. So, schreiben wir das doch mal irgendwie schön. Stabilisatoren trivial sind. Das kürze ich jetzt mal ab, das Wort. Vierpunktstabilisatoren. So, dann können wir jetzt also einfach so rechnen. Die Gruppenordnung ist ja nichts anderes als, also das ist einfach Lagrange. Wenn wir eine Untergruppe haben, dann ist die Gruppenordnung der Index der Untergruppe mal die Ordnung der Untergruppe und das Spiel spielen wir dann einfach mehrfach, bis wir beim Dreipunktstabilisator angekommen sind. Wir wissen, dass der Vierpunktstabilisator trivial ist, deswegen sehen wir die Ordnung des Dreipunktstabilisators, das ist nämlich n-3, dann können wir so hochgehen und einsetzen und bekommen für die Ordnung von G raus. Dieser vier genannten Zahlen ist. N mal n minus 1, mal n minus 2, mal n minus 3. Und ich möchte kurz innehalten und den Satz von Lagrange feiern und behandeln den Stabilisatorindex. Jetzt machen wir eine kleine Fallunterscheidung. Zuerst gucken wir uns kleine Werte von n an, also höchstens 6. Dann los. Irgendwo stand ja eine K ist kleiner gleich n, wenn k gleich 4 ist, dann bleiben also für n nur die Werte 5 und 6 übrig, damit das nicht langweilig ist. Und dann kann ich doch die beiden Möglichkeiten für die Gruppenordnung einfach hinschreiben. So, Moment, Zwischenrechnung und dann mache ich da gleich drüben eine schöne Primfaktorzerlegung. Also wenn n gleich 5 ist, dann führt das, was da drüben steht, zu dem Produkt 5 mal 4 mal 3 mal 2. Ja. Und wenn n mal 6 ist, dann haben wir 6 mal 3. Okay, und jetzt schreibe ich hier schöne Primfaktorzerlegungen hin. Wenn n gleich 5 ist, haben wir 2 hoch 3 mal 3 mal 5. Auch bekannt als Ordnung der Sum 5. Und so wollte ich das dann schreiben. Und in dem anderen Fall, n gleich 6, da haben wir 2 hoch 3 mal 3 Quadrat mal 5. Ja. 2 hoch 3 mal 3 Quadrat mal 5. Gut, wir haben also einmal 120 und einmal 360, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Naja, in dem einen Fall ist jede Untergruppe von Sum 5 und hat die gleiche Ordnung, ist also Sum 5. Schön, das steht in unserer Behauptung, das ist eine Möglichkeit. Und hier in dem anderen Fall, was ist denn da los? Da haben wir Ordnung 360 in Sum 6. Das heißt dann n ist 2. Dann sind wir wohl als 6. Okay. Das war's. In diesen beiden Fällen ist nichts weiter zu zeigen. Da sind wir innerhalb der Behauptung des Satzes. Ich mache mal so Pfeile. Und das passt ja auch mit der hohen Transitivität zusammen. Ne? Nochmal kurz überlegen. Schar vierfach in Sinn 5, ja. Denn in dem Moment, wo ich 4 Punkte stabilisiere, muss ich ja den fünften auch noch stabilisieren. Dann bin ich das Einzelelement, weil die Gruppe treu wird. So, das passt tatsächlich alles so zusammen. Das war der eine Fall. N höchstens 6. Jetzt wird n größer und wir überlegen ein bisschen mehr. So, jetzt werden wir auch richtig mit der vierfachen Transitivität arbeiten. Das macht jetzt nochmal mehr Spaß. Ach so, vielleicht möchte ich n gleich 7 auch noch besonders machen. Ja, glaube ich besser. Weil da so ein Argument kommt, das ich auch in einer Übungsaufgabe explizit anspreche. Im Fall n gleich 7, was haben wir denn da? Kurz überlegen, die Formel sagt, dass dann rauskommt. Ich nehme jetzt einfach. 7 mal 6. 4, also 2 hoch 3 mal 5 mal 7. Was fehlt zur Ordnung von Sum 7? Wir sind ja hier in Sum 7 unterwegs und da fehlt ein Faktor 6. Das kann man hier auch ganz gut sehen. Wenn man hier so anfängt, dann kann man immer unten sehen, was noch zur N-Fakultät fehlt. In dem Fall ist es 6. Das heißt, wir haben eine Untergruppe vom Index 6 in Sum 7. Übungsaufgabe, sowas gibt es nicht. Sum 7 hat keine Untergruppe von Index 6. Das wird eine Übungsaufgabe, ich glaube, in Serie 3. Serie 2 ist ja schon fertig. Und in Serie 3 habe ich das eingebaut. Das ist unsere Aufgabe. Nochmal kurz sammeln, was wir haben. Wir sind immer noch bei k gleich 4 und wir haben jetzt schon benutzt. Die Gruppe wirkt vierfach transitiv. Die scharf vier transitive Wirkung bedeutet, dass vier Punktstabilisatoren trivial sind oder anders gesagt, und jetzt bin ich wieder so ein bisschen im Fixitätsland, das einzige Gruppenelement, das vier verschiedene Punkte fixiert, nur vier verschiedene Punkte, ist das Einzelelement. So, das brauchen wir nicht gleich ganz oft, weil wir jetzt irgendwie rumwuseln, so mit vierfacher Transitivität, und dann werden wir immer wieder sehen, hier wird so rumgetauscht, wenn man das jetzt mehrmals macht, dann werden diese vier Punkte fixiert, also muss das dann das Einzelelement sein. So können wir Ordnung von Elementen eingrenzen und sowas. Das ist jetzt ein bisschen das Spiel. Okay. Ich mag ja Involutionen. Ich bastle jetzt etwas und wir zeigen gleich, dass das eine Involution wird. Deswegen heißt es jetzt auch schon T. Sein T aus G. So, das geht. Ich schreibe erstmal und wir gucken, warum das geht. 1 geht auf 2. 2 geht auf 1. 3 und 4 bleiben fest. Okay. Baby leicht. 4 Punkte, vierfache Transitivität, kein Problem, kann ich so abbilden. Und jetzt sehen wir auch, das wirkt hier auf der Menge 1 bis 4 wie die Transposition 1, 2. Und uns ist völlig egal, was T auf dem Rest der Punktmenge macht. In dem Moment, wo man T zweimal nacheinander anwendet, bleiben 1, 2, 3 und 4 fest. Und das sind vier verschiedene Punkte. Und deswegen ist T Quadrat die identische Abbildung. Ha, Involution, sehr schön. Achso, ich schreibe vielleicht nochmal dazu, damit man sich später nicht wundert. T Quadrat ist 1, da 4 Punkte, wie habe ich das oben geschrieben? 4P, Stab, da 4 Punkte Stab seit vorne trivial sind. Und jetzt haben wir aber irgendwie, ich glaube, ich muss doch wieder malen. Das kann ja weg, das haben wir jetzt benutzt. Dann male ich da jetzt so ein bisschen zur Orientierung, wie wir jetzt die Menge Omega uns vorstellen. Und was da so drauf passiert. So, wie malen wir das denn mal? Also, ich habe jetzt keinen richtigen Plan. Ich mache einfach mal. 1, 2, 3, 4. Hinten ist Gewebs, bei dem wir später mal gucken, ob wir da noch irgendwas spezifizieren wollen. Wir sehen jetzt schon, dass wir erkennen jetzt Bahnen von T. Nämlich hier vorne eine Bahn mit zwei Elementen, hier eine einelementige, da eine einelementige und dann noch irgendwelchen anderen Kram. Vielleicht schreibe ich mal dazu, dass T die beiden vertauscht. Das bleibt fest. Das bleibt fest. Und deswegen sind das auf jeden Fall vier interessante Punkte innerhalb der Menge Omega. Und was kann T jetzt sonst noch so machen? Naja, T Quadrat ist 1. Wie sehen denn Involutionen in symmetrischen Gruppen aus? Ja.
Genau. Mehrfachtransposition sozusagen.
Genau. Mehrfachtransposition. Und je nach Größe der symmetrischen Gruppe gibt es dann halt unterschiedlich viele Konjugatenklassen. Okay, das wissen wir nicht genau. Aber T ist jetzt so eine schöne Mehrfachtransposition. Eine wirkliche Transposition kommt auch definitiv vor, nämlich 1, 2. Dann haben wir hier zwei Bahnen der Länge 1. Und da Omega groß genug ist, muss jetzt noch irgendwas Spannendes weiter hinten passieren. Aber so sieht T aus. Eine Mehrfachtransposition mit mindestens zwei Fixpunkten, nämlich 3 und 4. Und wir überlegen gleich mal, ob es noch mehr Fixpunkte geben könnte. Ich benutze mal direkt die Fixitätssprache. Die Anzahl der Fixpunkte von T auf Omega ist mindestens 2. Könnte die noch größer sein? Naja. Hier hinten ist ja noch Platz. Nicht-triviale Elemente dürfen nicht 4 Punkte fixieren, aber durchaus 3. Das heißt, da wäre noch Platz für einen weiteren Fixpunkt. Der muss dann irgendwo hier bei den Zahlen 5 aufwärts sein. Da ist ja noch Raum. N ist mindestens 8. Wir können also jetzt die Anzahl der Fixpunkte von T einschränken. Das ist 2 oder 3 und wir wissen auch, wo die sind. 2 kennen wir genau mit Namen und dann ist da noch einer bei 5 aufwärts. Thank you. jetzt alles festgehalten. Ja, jetzt bin ich in Fixitätsland. Ich möchte mir den Zentralisator von T angucken.
Inge, was macht er?
Wir kennen ja die Bahnstruktur von T. Bahnen haben Länge 1 und das passiert höchstens dreimal. Oder sie haben Länge 2 und das passiert jetzt oft, sag ich mal. Der Zentralisator muss diese Bahnstruktur respektieren. Heißt, Fixpunkte gehen auf Fixpunkte, Nicht-Fixpunkte gehen auf Nicht-Fixpunkte. Und das heißt, dass der Zentralisator von T auf jeden Fall Permutationen bewirkt, die könnten trivial sein, auf den höchstens drei Fixpunkten, die das T hat. Einverstanden? Möglicherweise noch was Interessantes macht. Und jetzt möchte ich eine Untergruppe angucken, die kriegt einen Namen. Seit H, der Zentralisator von T, geschnitten mit dem Stabilisator in der ganzen Gruppe des Punktes 1. Nenne ich jetzt mal wirklich zu G1, also ganz konkret die Zahl 1. Oh, ich muss gleich wischen. Aber wir haben ja ein paar Spielzettel und diese ersten Fälle können wir jetzt auch vergessen, weil wir jetzt anders argumentieren. Bevor ich wische, denken wir nochmal kurz über dieses Bild nach. Wenn ich im Zentralisator von T liege und den Punkt 1 festlasse, dann muss ich ja auch die Bahn von T, in der 1 liegt, in Magnet lassen, denn Bahnen werden respektiert. Die Bahn hat aber nur zwei Elemente. Wenn das eine davon fixiert wird, muss das andere auch fixiert werden. So, was habe ich jetzt also? Der Zentralisator von T, geschnitten mit dem Stabilisator von 1, wirkt irgendwie auf der Menge dieser Fixpunkte, 3, 4 und gegebenenfalls noch einer, fixiert aber jetzt auf jeden Fall schon 1 und 2. Sodass also dann bei den anderen Leuten nicht mehr viel fixiert werden darf. Oder könnte ja auch sein, dass es die triviale Gruppe ist, das werden wir gleich sehen. Das ist jetzt das weitere Vorgehen. Also einfach immer zu gucken, wenn da irgendwas fixiert wird, was bedeutet das für den Rest und wie viel kann insgesamt fixiert werden. Denn am Ende möchte ich darauf hinaus, dass wir die Mächtigkeit von Omega irgendwie abzählen. Und es dauert ein bisschen. Ich gucke mal, ob ich denke, ja. Ich denke, dass wir heute den Induktionsanfang auf jeden Fall fertig kriegen. Und dann gucke ich mal, wie es uns dann geht. Aber ein bisschen was passiert noch. So. Hier haben wir diese Untergruppe. Ich habe schon gesagt, dass dann auch 2 fixiert werden muss. Jetzt hat also jedes Element aus diesem H schon mal 2 Fixpunkte, die nicht in der Fixpunktmenge von T liegen. Die Mächtigkeit der Fixpunktmenge von H außerhalb der Fixpunktmenge von T ist mindestens 2. Denn es gibt ja diese Punkte 1 und 2, die von H fixiert werden und von T nicht. Und gleichzeitig permutiert aber dieses H die Fixpunktmenge von T. Und die hat 2 oder 3 Elemente. Das heißt also, wenn H nicht trivial ist, dann muss die Wirkung auf der Fixpunktmenge von T treu sein. So, das habe ich jetzt behauptet und ich werde nochmal einen Schritt zurückgehen und annehmen, dass das nicht so sei und wir quatschen uns da wirklich einmal durch das Argument. Also H kommt aus H, H ist nicht das Einzelelement und wir nehmen an, dass es nicht treu wirkt. Also, dass dieses Element, also nicht treu, dass, ja, dass so eine Untergruppe, so eine zyklische Untergruppe nicht, eine von H erzeugte Untergruppe nicht treu wird, heißt ja, wir können einfach annehmen, dass H oder eine Potenz davon alles in dieser Fixpunktmenge festlassen. Das ist eine Menge mit mindestens 2 Elementen. Das heißt also, in dem Moment, wo das H da alles fixiert, fixiert es insgesamt mindestens 4 Punkte und deswegen muss dann dieses Element trivial sein. 4 Punktstabilisatoren sind trivial. So. Ich habe das deshalb so langsam gemacht, weil das im Beweis so eine Stelle war, an der ich wirklich alles dreimal geprüft habe, weil man da eben auch Fehler machen kann. Nicht trivial auf der Fixpunktmenge von T wirken. Und das bedeutet jetzt für die große Gruppe H, dass sie treu operiert auf der Fixpunktmenge von T. Treu auf einer winzigen Menge zu operieren, heißt, man ist isomorph zu einer ziemlich kleinen Gruppe. Stimmt, diese Menge hat ja nur 2 oder 3 Elemente. Die Fixpunktmenge von T, da oben steht es. H wird darauf jetzt treu. Ist also eine Untergruppe von so 3 wie niedlich. Mindestens 6 Elemente hat. Mehr Infos brauche ich nicht. Ich möchte gleich einfach nur zählen. Und dann möchte ich das wissen. Merken wir uns. H hat höchstens 6 Elemente. Und jetzt strukturieren wir die Menge noch ein bisschen weiter. Wie ist denn jetzt die Lage? H fixiert 1, H fixiert 2, H macht irgendwas Interessantes auf 3, 4 und möglicherweise noch einen weiteren Punkt. Und dann kommt der Rest. Das heißt also jetzt, dass die Menge 5 bis n irgendwie interessant für uns ist. Außerhalb der Fixpunktmenge von T. Da könnte es ja sein, dass da noch ein Punkt aus der Menge 5 bis n dazukommt. Heißt also, wir haben jetzt irgendwie hier, ich schreibe es mal so, weil wir die irgendwie gesammelt haben, 5 bis n. Und da gibt es jetzt möglicherweise noch eine besondere Zahl im Zusammenhang mit t. Vielleicht auch nicht. Aber was uns interessiert, ist die Wirkung von h auf dem, was hier nicht besonders ist im Zusammenhang mit t. H ist jetzt H liegt ja im Zentralisator von T, respektiert also die Bahnstruktur. Insbesondere ist es auf jeden Fall sinnvoll, davon zu sprechen, dass H die Partition stabilisiert, Fixpunkte von T versus Nichtfixpunkte von T. Das wissen wir auf jeden Fall. Und in dem Moment, wo man hier noch 1 stabilisiert, ist ja diese Bahn ausgezeichnet, sodass man dann also sprechen kann von der Wirkung auf Omega ohne 1 und 2. Dann hat man diese Fixpunkte von T, 3, 4 und möglicherweise noch einer. Und dann hat man eben noch all diese anderen Punkte. Deswegen gucke ich mir gleich diese Menge an, 5 bis N, aber ohne die Fixpunktmenge von T, nur für den Fall, dass da noch einer rumläuft. Soll ich einen Namen kriegen vielleicht? Ich glaube, das wäre ganz gut. Ich nenne die mal Omega 0. So, das ist jetzt die Menge der noch interessanten Punkte, also von 5 bis n. Aber ohne die Fixpunktmenge von T, nur für den Fall, dass da noch einer rumhüpft. Da sehen wir später, dass wir auch wirklich einmal kurz die Fälle unterscheiden müssen, dass es da noch einen Punkt gibt oder nicht. Und jetzt, naja, wir haben jetzt diese Unterscheidung der Punkte innerhalb von Omega und gleichzeitig haben wir aber auch die vierfache Transitivität. Wir können also jetzt nochmal gucken, ob so wie vorher schon so oft wir irgendwie trickreiche Elemente abbilden können und da was rausfinden können. Ich fange mal an mit zwei Zahlen Alpha und Beta aus Omega 0. Diese Punkte sind nicht 1 und 2, sondern die sind ja irgendwo da hinten. Also habe ich da jetzt 2, ich schreibe gleich noch dazu, dass die verschieden sein sollen. Und zusammen mit 1 und 2 habe ich dann insgesamt 4 verschiedene Punkte und kann mit der vierfachen Transitivität die jetzt irgendwie abbilden, wie ich möchte. Wunderschön ab. Wir wählen ein GSP. So, dass wir sagen, naja, 1 und 2 sollen einfach mal fixiert werden. Und Alpha soll auf Beta abgebildet werden. Und Beta geht auch irgendwo hin. Beta ist festgelegt als Bild von Alpha unter G, aber ich möchte noch einen Punkt hier mit reinnehmen. Da muss ich nur kurz gucken, warum ich dann immer noch 4 paarweise verschiedene habe. Insbesondere brauche ich bei Alpha und Beta nicht, dass die verschieden sind. Das geht auch, wenn die gleich sind. Aber, Moment. Ich habe vergessen, dass es ja auch noch Alpha hoch T gibt. So, warum ist Alpha hoch T interessant? Weil Alpha aus Omega 0 kommt und weil T da nichts fixiert. Das heißt, Alpha T und Alpha sind verschieden. Und die sind auch verschieden von 1 und 2. So, ich möchte ja mein T nicht ganz verlieren. Die nehme ich mir. 1, 2, Alpha und Alpha auf T. So, und jetzt sage ich, 1 bleibt fest, 2 auch. Alpha geht auf Beta, egal ob die gleich oder verschieden sind. Aber wir bleiben in Omega 0, bitte. Und jetzt kommt Alpha hoch T und wird geworfen auf Beta hoch T. Ha. Alpha hoch T soll Beta hoch T sein. Ich lese nochmal nach, ob das jetzt wirklich richtig ist. Ja. Wir bilden einen Kommutator. Gleich wird klar, warum ich das alleine umgerechnet habe. So, was macht H? H ist der Kommutator von G und T. Wir beachten, T ist eine Involution. Das ist immer schön, wenn man da Kommutatoren bildet. Sollte ich ändern, dann muss ich es aber hier bei mir auch machen, sonst kriege ich gleich die Krise. Moment, H ist eine irreführende Bezeichnung. Ich nenne das Ding mal X. X ist der Kommutator. Ich ändere das hier kurz. Und dann hoffe ich, dass ich mich gleich hier nicht vertue, denn ich will irgendwie auf. Ich will zurück zur Untergruppe H, aber ich will nicht jetzt schon so tun, als wüsste ich über diesen Kommutator irgendwas. Der soll also X heißen. Das ist der Kommutator von G und T. Was macht der? Ich habe hier G plus 1 T GT. Gucken wir doch erstmal, was vorne passiert. G hoch minus 1 wirkt genau wie G auf den Zahlen 1 und 2, weil die ja festgelassen werden, sodass also bei 1 und 2 nichts passiert. T kommt und vertauscht sie. G lässt sie wieder fest, T vertauscht sie wieder zurück. Das heißt, dass X insgesamt 1 und 2 fixiert. Okay, schauen wir weiter. Ich möchte mir noch angucken, was mit Beta und mit Beta hoch T passiert. Können wir einfach mal ausrechnen. Beta abgebildet mit uns. Wo waren wir? Beta abgebildet mit X. Und das ist auch so ein üblicher Trick, dass man Kommutatoren bastelt und das dann mit irgendwelchen Bildern sinnvoll verknüpft, sodass sich irgendwelche Sachen wegkürzen. Genau so was sehen wir jetzt hier. Beta ist nichts anderes als Alpha hoch G. Und das G, was ich hier zuerst zum Abbilden benutze, kürzt sich weg gegen das G hoch minus 1, das zuerst im Kommutator kommt. Sodass ich da also stehen habe, Alpha hoch T, G, T. Und das ist Beta hoch T. Also Alpha hoch T hoch G ist Beta hoch T, das steht da. Und das dann nochmal mit T abgebildet. T ist eine Information, also ist das Beta. Wir sehen also, dass Beta auch von X fixiert wird. So, dann kommt nochmal so was Ähnliches für Beta hoch T. Beta hoch T hoch X ist, na was war das nochmal? Alpha hoch T hoch G hoch X, gleicher Trick. Alpha hoch T hoch G. X, da kürzt sich wieder was weg, dann haben wir da stehen T, G, T, dann kürzt sich das mit dem T von vorne weg, dann steht da nur noch Alpha hoch G, T. Und das ist Beta hoch T. Ha, X hat 4 Fixpunkte. 1, 2, Beta und Beta hoch T. Dass die paarweise verschieden sind, liegt an der Wahl, in dem Fall von Wetter. Damit passiert X 4 Punkte. Es ist also X gleich 1. Und was war das nochmal? Das war ein Kommutator von irgendwas mit T. Wenn der 1 ist, heißt das, dass dieses irgendwas T zentralisiert. Wir konnten also in Wirklichkeit ein Element G mit diesen Eigenschaften schon, oder wir mussten das zwangsläufig im Zentralisator von T finden. Das heißt, G mit K. Entschuldigung, nein, erstmal nur im Zentralisator von T. Aber, wir gucken mal weiter. Das liegt im Zentralisator von T und nach Definition fixiert es aber auf 1, so wie wir uns das hergenommen haben. Also liegt es im Zentralisator von T geschnitten mit dem Stabilisator von 1 und das war H. Schon mal nur, um das Schöne hinzuschreiben. Ich ändere nichts. Wunderbar. Was haben wir geschafft? Nochmal zurückgucken. Wir haben angefangen mit zwei Elementen aus Omega 0. Wir haben nicht gesagt, ob die gleich oder verschieden sind, das war ja auch egal. Und wir haben ein Element gefunden, also zuerst haben wir mit einer Hilfskonstruktion ein Element gebastelt, was Alpha auf Beta abbildet und noch irgendwas anderes tut. Aber wir haben dann herausgefunden, dass dieses Element in Wirklichkeit schon in H liegt. Und das bedeutet, dass wir für je zwei Elemente in Omega 0 etwas in H finden können, was das eine auf das andere abbildet. Und deswegen wirkt H transitiv auf dieser Menge Omega 0. So, jetzt gucke ich mal. Ein paar Zwischenziele hatte ich ja zwischendurch mal gesagt. Jetzt schaue ich mal, ob ich das nächste auch irgendwie gut ankündigen kann. Wir haben also Omega irgendwie sinnvoll unterteilt in so Abschnitte, die mit T zu tun haben. Dann haben wir das besondere Untergruppe H, Zentralisator von T, geschnitten mit dem Stabilisator von 1, über die wir jetzt schon so ein bisschen was rausgefunden haben. Und wir haben insbesondere diese Teilmenge Omega 0 mit, mal gucken, im besten Fall 5, 6, 7, 8, im besten Fall 4 Elementen. Es könnten auch mehr sein. Oder im schlechtesten Fall mit 4 Elementen, auf der H transitiv wirkt. Das haben wir jetzt schon erreicht. Und das nächste Zwischenziel wird sein, die Mächtigkeit von Omega wirklich ganz konkret abzuschätzen. Da wollen wir jetzt hin. Okay, wie können wir das machen? Wir haben da jetzt immerhin eine transitive Wirkung. Wir können also schon mal über Omega 0 was sagen, mit Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Mal gucken. Transitiv zu sein heißt ja, für alle Omega aus Omega 0 ist die Mächtigkeit von Omega 0 das gleiche wie der Index in H von einem Hummel-Stabilisator. Also sagen wir mal H Omega. Aber das H war doch nur ganz klein, oder? Das steht doch noch irgendwo. Da oben steht doch, dass H höchstens 6 Elemente hat. Eingeschränkt. Und damit können wir abschätzen. Wie können wir denn das Omega jetzt sinnvoll aufteilen? Wir könnten sagen, okay, wir haben einmal diese Punkte 1 und 2, die irgendwie besonders sind. Mit denen haben wir angefangen bei T, genau wie 3 und 4, die sind auch irgendwie besonders. Die könnte man aber direkt mitdenken bei der Fixpunktmenge, die T hat. Dann kann man nämlich Omega schreiben als Menge, die aus 1, 2 besteht, vereinigt mit der Menge der Fixpunkte von T, 3, 4 und gegebenenfalls noch was. Und dann ist der Rest einfach Omega 0. Machen wir es nochmal. Ich möchte gleich nochmal schauen, dass nicht sofort klar ist, dass es eine disjunkte Vereinigung ist. Also hier, das ist klar, die Größe von Omega 0, also wo wir da anfangen, sagt sofort, dass die mit 1, 2 nichts gemeinsam hat. Die Fixpunktmenge von T auch nicht, also haben wir da, dass es disjunkt ist. Dann Fixpunktmenge von T und Omega 0 sowieso nach Definition und mehr ist nicht zu tun. Also haben wir jetzt, dass die Mächtigkeit von Omega, was dasselbe ist wie n, dass dasselbe ist wie 2 plus die Anzahl der Fixpunkte von t, also 2 oder 3, plus die Mächtigkeit von Omega, die ein Teil davon 6 ist. Omega 0, Entschuldigung. Omega 0. Ich schreibe mal Kommentare dran. Das hier ist 2 oder 3 und das hier ist ein Teil davon 6 und insgesamt gucke ich jetzt mal, was ist quasi der schlimmste Fall, der größte, was heißt schlimm, der größte Fall. Größter Fall, Omega 0 hat tatsächlich 6 Elemente. Kann ja sein, vielleicht sind die Punktstabilisatoren in H ja trivial, warum nicht. Dann hätten wir hier 6, hier ist der größte Fall, 3 macht 9, 2 macht 11. Aha, wir haben eingeschränkt, dass n höchstens 11 sein kann. Und irgendwo stand doch auch, weil wir in diesem dritten Fall sind, dass n mindestens 8 ist. Das heißt, da haben wir wirklich nur die Zahlen 8, 9, 10 und 11, die wir uns angucken müssen. Angucken wollen, angucken werden. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass man da auch manches sofort los wird, aber ich will immer noch angucken. In meinem Kopf war das so, dass man dann eigentlich nur bei 9 und 11 noch überlegen muss. Kurz überlegen, warum das so war. Genau, t fixierte insgesamt 2 oder 3, genau, wir gucken mal an, angenommen n sei gerade, also 8 oder 10, angenommen n sei gerade, oder 10, dann kann man nämlich hier so ein bisschen auf die Paritäten schauen, was da geht. Wir hatten vorhin die Bahnstruktur von t besprochen. Wenn n gerade ist, dann gibt es ja für Fixpunkte von t immer nur die Möglichkeit, nicht aufzutreten oder paarweise aufzutreten. Richtig? Also wir können jetzt einmal am Beispiel 8 durchgehen. Wir haben 1 und 2, die von t vertauscht werden, 3 und 4 bleiben fest, dann sind noch 4 Punkte übrig. In dem Moment, wo t darauf jetzt noch einen fixiert, sind nur noch 3 Punkte übrig, auf denen kann aber dann nur noch einmal eine Transposition gemacht werden. Und dann muss der letzte verbleibende Punkt auch wieder fixiert werden. Das wären 4 und wir haben gesehen, dass es zu viel ist. Das geht nicht. Also ist es so, und das war jetzt Beispiel 8, aber bei 10 funktioniert das genauso. Wenn n gerade ist, dann muss es also so sein, dass t wirklich nur diese beiden Fixpunkte hat, die wir gesehen haben, 3 und 4. Denn wenn da noch ein weiterer wäre, hätten wir noch einen 4. Ha, das heißt also, wir haben hier dann 8 oder 10 ist 2 plus 2, das macht 4, plus ein Teil davon 6, der jetzt ja auch noch gerade sein muss. Damit das hinkommt, müsste der ja 4 sein, was leider kein Teil davon 6 ist, oder eben 6. Das geht also nur in diesem einen Fall. Ich überlege nochmal kurz, ob das stimmt. Der Teiler könnte ja auch, es könnte auch 2 sein. Das ist aber zu klein, ne? 2 plus 2 plus 2 ist zu klein. Die nächste Möglichkeit wäre, auf 8 zu kommen, dann wären es 4, ist aber kein Teiler von 6, also muss es dann 6 sein. Dann kommt man insgesamt auf 10 und das ist erlaubt. Genau, also geht dann nur das. Aber das passt auch wieder nicht, denn die Mächtigkeit von Omega 0 kam ja daher, also wir haben ja geguckt, wie das H wirkt und H wirkt auf der Fixpunktmenge von T und in dem Moment, wo t nur 2 Punkte fixieren, ist ja auch die Mächtigkeit von h noch stärker eingeschränkt, die Ordnung. Denn die Begrenzung der Ordnung von h kam ja daher, dass wir geguckt haben, wie wirkt das auf der Fixpunktmenge von t. Wir haben gesehen, es wirkt treu. Das heißt, wenn t 3 Fixpunkte hat, dann kann man immerhin noch wie Sym 3 wirken, aber bei nur 2 Fixpunkten kann man ja nur wie Sym 2 wirken. Das heißt, dann ist automatisch diese Begrenzung hier nicht mehr Teiler von 6, sondern Teiler von 2. Widerspruch. Da. Da. Nun. Treu. Auf. Ein, zwei, damit die Menge wirkt. Das heißt, die Mächtigkeit von H ist höchstens 2 und dann kann 6 es nicht teilen. Das ist also ein Widerspruch zu der Geschichte da oben, wo wir die Mächtigkeit von Omega 0 beschränkt haben durch die Mächtigkeit von, durch die Ordnung von H. Das passt also nicht zusammen. Wir sehen, das ist wirklich so ein Gefummel und Gezähle. Und jetzt haben wir für N noch 2 Möglichkeiten, nämlich 9 und 11. Okay. Überlegen wir mal in Analogie zu vorhin.
Wie war das nochmal mit der Bahnstruktur von T?
Wir haben 2 Fixpunkte, dann sind also von diesen 9 oder 11 Punkten 2 weg. Dann bleibt eine ungerade Anzahl übrig und dann muss wegen der Beschränkung der Fixpunktanzahl von T das so sein, dass da jetzt noch genau ein Punkt fixiert wird und auf den Rest so Transpositionen gemacht werden. Das heißt, T ist jetzt ein Produkt von 3 oder 4 Transpositionen, je nachdem, ob N 9 oder 11 ist. Dann bleiben immer 3 Punkte übrig, die fixiert werden. Wir haben also auch hier wieder eine klare Aussage. Und jetzt mache ich das, was ich gerade auch gemacht habe und starre da oben einmal drauf und gucke, was wir dann schon sehen. Der Anfang der Gleichung ist jetzt 2 plus 3, also 5. Dann bleiben hier noch 6 übrig und 6 geht natürlich. Aber dann muss es auch wirklich 11 sein. Die andere Möglichkeit, ich gucke mal, was da noch so geht. Kommt man überhaupt auf 9, ist die Frage. Ich glaube nicht, denn wenn man hier vorne 2 plus 3 hat, also 5, dann bleibt hier hinten wieder nur 4 übrig. 4 ist kein Teil von 6. Also geht es nur mit der Möglichkeit, dass hier wirklich 6 angenommen wird und dann haben wir N gleich 11. Das schreibe ich mal direkt hin. Und dann ist N gleich 11, weil 4 kein Teil davon 6 ist. Ja. N gleich 11 kann ich hier doch.
Da können wir doch jetzt einfach einpacken, oder?
Ich denke schon.
Wollte ich das noch irgendwie kommentieren?
Nö, wollte ich nicht. H ist 4, N ist 11. Ups, da steht auch noch rum, das finde ich nicht so schön. Das ist genau eine der Möglichkeiten.
Das war auch schon toll. Ich schau mal auf die Uhr. Ich guck mal so in die Gesichter. Angesichts dessen, dass wir ja heute in den Übungen eigentlich nur über eine Aufgabe sprechen müssen, und dann gucke ich mal, ob vielleicht noch so Fragen im Raum stehen, könnten wir mutig sein und sagen, wir beweisen den Satz zu Ende nach einer Pause. Dann würden wir nämlich einfach jetzt Pause machen, dann danach den Satz noch zu Ende beweisen und dann uns noch irgendwie 10 Minuten gönnen für diese eine Übungsaufgabe und dann Feierabend machen. Was halten Sie davon? Was haltet ihr davon? Ich sehe Nicken. Super, dann endet hier Teil 1 der Vorlesung. Wir machen jetzt aber dann beherzte Pause bis 11, also knapp 20 Minuten. Und dann kommt der Rest der Vorlesung und ein bisschen Übung und dann hören wir auf. Bis gleich.